ARD-Themenwoche. Woran glaubst du?
SWR 2 Tandem.
Wer heute von Tugend spricht, wird gern als konservativ angesehen oder könnte pathetisch wirken. Doch Tugend meint vor allem die Fähigkeit, etwas mit innerer Haltung zu tun und aus ihr heraus. Wann ist Tugend gefragt? Ist sie erlernbar oder gar angeboren? Ein Ethnologe, ein Theologe und ein Philosoph sprechen über die vier weltlichen Kardinaltugenden: Gerechtigkeit, Tapferkeit, Klugheit und Maßhalten.
Gerechtigkeit,
Klugheit,
Maßhalten,
Tapferkeit,
Liebe,
Glaube,
Hoffnung,
Lebendigkeit,
Hilfsbereitschaft,
Fleiß,
Bewusstheit,
Sehnsucht,
Zuverlässigkeit,
Ehrfurcht,
Zuversicht,
Wahrhaftigkeit.
Die Tugenden.
Wenn man Tugend sagt, klingt es, glaube ich, relativ pathetisch heute in unseren Ohren.
Professor Wolfgang Kaschuber, Ethnologe.
Wenn man sich auf die Ursprungsgestalt von der Idee dessen, was mal Tugend war, besinnt.
Die Theologin Dr. Petra Bahr.
Nämlich eine Haltung zu haben zu etwas, zu einer Situation, dann ist das ein hochaktueller Begriff.
Das Tugendhafte ist seinem Wesen nach Mitte.
Der Philosoph René Weiland.
Wir sind tugendhaft, wenn wir ganz wir selbst sind, wenn wir sozusagen unseren eigenen Möglichkeiten am nächsten sind, dann sind wir auch unserer Mitte am nächsten.
Es gibt ja in der Philosophie den großen Streit, was ist die Königin der Tugend? Da hatte man ja immer das Gefühl, man muss so eine Art Ranking machen und den Superstar unter den Tugenden, die ja alle als wunderschöne Frauen vorgestellt wurden, bestimmen. Und da hat mal die Klugheit gesiegt und mal das Maß und manchmal die Gerechtigkeit und ganz selten auch die Weisheit.
Tugend ist das Beieinander aller Tugenden.
Die Tugenden sind Eigenschaften, die eigentlich vernetzt sind. Denn wer klug oder weise sein sollte, müsste in gewisser Weise natürlich auch gerecht sein. Also sich vorstellen, dass nicht nur ich, sondern auch die anderen zählen. Wer gerecht ist, muss auch manchmal tapfer sein, gegen sich die eigenen Interessen hinten anstellen oder gegen eine Mehrheit. Und wer tapfer ist, schafft dann auch die Mäßigung, also heute keine Zigarette, weil ich mir es verboten habe.
Tugend begegnet einem immer an den Stellen, wo sich Heteronomie und Autonomie kreuzen, also wo sich Freiheit und Ordnung überkreuzen, das ist die Stelle der Tugend.
Die Frage nach dem Verhältnis von Individualität und Ich-Bezogenheit und Kollektivität und Gesellschaftsbezogenheit wird immer wieder neu diskutiert und anders gefasst.
Ich würde eben sagen, umschreibt das Wort Tugend doch mit Haltung. Ein, wenn man so will, moralisches Rückgrat haben, in einer Situation gerade stehen, anstatt einfach wegzurennen. Und Tugenden haben immer auch etwas mit meinem Herz zu tun. Das heißt, Tugend gibt es nie abstrakt.
Man könnte natürlich, auch wenn wir nicht mehr vom Wort der Tugenden reden, von gesellschaftlichen Leitwerten reden, und zwar nicht von abstrakten, sondern von gelebten Leitwerten. Und das zieht sich, glaube ich, als Diskussion über mindestens 2 Jahrtausende durch die Geschichte.
Die Kardinalbegriffe sind überliefert von dem griechischen Philosophen Platon. Dort tauchten sie philosophisch das erste Mal auf. Meine, Platon liegt ja nun ein paar Jahrtausende hinter uns. Da muss sich etwas bewährt haben, damit wir heute noch über Kardinaltugenden reden. Das heißt, es muss damals schon einer starken Erfahrung von Menschen mit sich selbst entsprochen haben, die sich jetzt eigentlich durchhält durch die ganzen Jahrtausende. Das ist jetzt die Klugheit, die Gerechtigkeit, die Tapferkeit und das Maß. Das sind die klassischen Tugenden im Unterschied zu den späteren christlichen Tugenden, die dann eher überweltliche Tugenden darstellen, also Glaube, Liebe, Hoffnung.
Diese Tugenden sind ja nicht normativ in dem Sinne gefasst, dass genau beschrieben ist, was das bedeutet. Darum kümmern sich natürlich immer Religionen, Kirchen, Gemeinden, Staaten. Normativ wirken könnten sie ja nur dann, wenn genau vorgeschrieben ist, was das in der Praxis bedeutet. Die Tugenden sind ja im Grunde genommen ein Modell der Diskussion darüber, des Verhandelns. Zielangaben, ja, so wie die christliche Sozial- und Morallehre davon ausgeht, dass niemand sozusagen das vollkommene Leben leben kann, dass der Mensch fehlbar ist und dass die Tugenden deshalb eben Hilfestellung sein sollen, immer wieder Ansporn zur Bemühung, aber eben nicht sozusagen normativ, sondern man könnte eher sagen prozessual, bemühe dich und zum Teil auch verhandelbar, immer wieder Deshalb auch die Debatte um diese Tugenden ja bis heute.
Wenn man sich das genau anguckt, sind die Tugenden überhaupt keine Norm. Denn es ist ja gar nicht so einfach zu bestimmen, wann eine Tugend plötzlich ins Laster kippt. Nehmen Sie die Barmherzigkeit. Barmherzigkeit ist eine Tugend, eine Haltung, die sich dem anderen zuwendet. Aber Barmherzigkeit kann wahnsinnig herablassend wirken. Und damit ist es eigentlich eine Demütigung und gar keine tugendhafte Haltung. Oder jemand will sich einfach nur profilieren und tut so, als wäre er barmherzig, wenn eine Kamera in der Nähe ist. Streng genommen ist es aber gar keine Tugend, sondern kippt dann in ein Laster.
Der Missbrauch besteht darin, dass Tugend ein Programm beinhaltet, was man auf jemanden anwendet.
Tugend ist ja eigentlich ein hochbelasteter Begriff.
Das heißt, jemand, eine Instanz, ob es nun der Staat oder die Kirche ist, sagt, wie zu leben sei. Und das ist eigentlich heute überhaupt nicht mehr nachvollziehbar. Dass uns irgendjemand sagt, wie wir zu leben haben.
Menschen abzurichten, auch in religiösen Gemeinschaften gibt es diese Art von Tugendwächtern. Es gibt die Rede von der Tugend nicht nur im Islam, sondern auch in Teilen zum Beispiel des amerikanischen Christentums, wo im Namen der Tugend Unfreiheit propagiert wird und ein Gesetz.
Dadurch, dass der Begriff völlig diskreditiert scheint, haben wir für uns selber auch ein bisschen Maßstab verloren, wenn wir unser eigenes Leben bewerten wollen, wenn wir auf diesen Begriff nämlich verzichten, dann haben wir gar keinen Anhalt mehr, an unserem eigenen Verhalten, an unseren eigenen Bestrebungen etwas besser oder schlechter zu finden. Ich glaube, entscheidend ist immer bei Begriffen, dass sie aus dem Leben gegriffen sind. Also das sind eigentlich Kondensate von Erfahrungen, die Menschen mit sich selbst machen, die Gemeinwesen mit sich selbst machen.
Und dies ist eben in diesen Kardinaltugenden gedacht.
Da gibt es mehr als die vier, ne? Diese berühmten.
Weisheit, Gerechtigkeit, Tapferkeit, Mäßigung.
Die Liste ist ja offen.
Dankbarkeit.
Lauterkeit.
Empfänglichkeit.
Pünktlichkeit.
Reinlichkeit.
Häuslichkeit.
Humor.
Sinnlichkeit,
Hingabe,
Achtsamkeit,
Toleranz,
Zuversicht,
Fürsorglichkeit.
Die Tapferkeit.
Wie können wir an einer Welt mitwirken, dass Tapferkeit in diesem soldatischen Sinne nie wieder notwendig sein wird? Wie können wir quasi in ihrem Gebrauch die Tugend zivilisieren? Wie können wir Tapferkeit übersetzen in unser eigenes ziviles, alltägliches Leben?
Wenn ich an die Geschichte meines Faches denke, der Volkskunde und der Ethnologie, bei der man dann sagen kann, so etwa zu Beginn des 18. Jahrhunderts taucht die Debatte darüber auf, welche Tugenden entwickeln bestimmte Völker. Die wehrbaren Männer sozusagen, welche Eigenschaften haben die? Da wird dann zum Beispiel diese Generaltugend Tapferkeit völlig in den Vordergrund gerückt. Und da wird danach beurteilt, wer sind die besseren Soldaten? Also eine Instrumentalisierung, wenn man so will, dieses Tugenddiskurses, schon halb verwissenschaftlich. Da werden dann Völkertafeln entworfen und da wird dann nach den Kriegserfahrungen der letzten 100 Jahre abgemessen, sind nun die Spanier oder die Franzosen oder die Italiener oder die Engländer oder die Deutschen tapferer. In diesem Falle dann, im Sinne der Kriegsvölker, tugendhafter.
Also die soldatische Tapferkeit ist christlich gesprochen ein gigantisches Missverständnis. Die Tapferkeit, die mit dem Christentum gemeint ist, meint Tapferkeit in dem Sinne, dass ich für etwas einstehe, auch eine Haltung zum Leben, die erstmal bereit ist, etwas auszuhalten.
Man hält immer etwas aus, was stärker ist als ich selbst. Und das kann alles Mögliche sein. Dieser mächtiger als ich selbst, das kann ich sogar selbst sein. Das kann zum Beispiel eine Depression sein, die auf mich einen solchen starken Druck ausübt, dass es wirklich Tapferkeit benötigt, aufzustehen. Mich von dieser lähmenden Kraft nicht wirklich unterkriegen zu lassen. Das ist tapfer.
Sich nicht abzuwenden vor der Unbedingtheit des Todes oder abzulenken, was wir alles so tun, damit wir uns zum Beispiel mit unserer eigenen Endlichkeit nicht zu sehr befassen. Und für Christinnen und Christen heißt das natürlich auch, der Tod ist nicht das letzte Wort und deswegen kannst du ihm ins Auge sehen. Die Tapferkeit, dieses innere Standhalten ist durchaus in der Zivilcourage angelegt. Deswegen spielt auch in der Zivilcourage ein kleines Moment der Endlichkeit, der Bedrohung und des Todes eine Rolle.
Dass es Situationen gibt, wo die Gesetze der eigenen Selbsterhaltung durchbrochen werden und wo man so sein Leben einsetzt. Es gibt da Beispiele aus der Zeit des Dritten Reichs, dass Janusz Korczak, dieser polnische Pädagoge, eben seine Kinder nicht alleine hat ins Lager fahren lassen.
Was wir heute wahrscheinlich als eine wichtige Voraussetzung von Tapferkeit benennen würden, Angst. Zur heutigen Tapferkeit gehört sicherlich, Angst haben zu dürfen.
Ein ängstlicher Mensch hat auch seine Möglichkeiten, tapfer zu sein wie ein mutiger Mensch. Aber der mutige Mensch könnte dann leicht übermütig sein, könnte leicht etwas verwegen werden und sich womöglich selber schaden. Das heißt, die Frage der Tapferkeit stellt sich immer am Rand der eigenen Selbsterhaltung, wo man immer abwägen muss, wie weit kann ich gehen, wie weit muss ich aber auch gehen, um mich selber nicht zu kompromittieren.
Wir bringen Tapferkeit im häufigsten wahrscheinlich in Zusammenhang mit der Vorstellung einer Zivilgesellschaft. In der Tapferkeit bedeutet Hinschauen, Beteiligung an gesellschaftlichem Handeln und Einmischen. Und das ist ja nun eine Diskussion, die gerade nach den Gewaltvorfällen in den letzten Jahren in vielen deutschen Städten immer wieder diskutiert worden ist. Haben wir genügend Zivilgesellschaft, also die hinschaut und die sich einmischt? Haben wir das richtige Maß, haben wir die richtige Vorstellung von dem, was dann tapferes Handeln bedeutet? Wir haben gegenwärtig ja gerade in vielen Städten Debatten um Stadtentwicklungen. Wir haben die Demonstration gegen das Projekt Stuttgart 21. Also da haben wir einen Begriff von Tapferkeit, der bedeutet, sich zuständig erklären für Gesellschaft.
Natürlich gibt es auch eine Tapferkeit, die ganz ungesund ist, weil man sich zwingt, nicht zu weinen, zu leiden und düstere Momente zu haben.
Es ist ganz interessant, dass wir heute in der Kindererziehung einen hoffentlich systematischen Rückgang der Vokabel tapfer zu betrachten haben. Also ich glaube, Kinder werden heute vielleicht noch dazu ermutigt, tapfer zu sein. Ein bisschen, na gut, wenn es sich umgehen lässt beim Zahnarzt oder ein, zwei andere Dinge. Aber jedenfalls nicht mehr, wenn man sich mit dem anderen kloppen will oder wenn man sozusagen den militärischen Tugenden des Vaters nacheifern will.
Stärke,
Unerschrockenheit,
Beherztheit,
Friedfertigkeit,
Zivilcourage,
Entschlossenheit,
Uneigennützigkeit,
Trauer,
Kühnheit,
Furchtlosigkeit,
Verantwortung,
Menschlichkeit,
die Klugheit.
Klugheit hat sicherlich nichts zu tun mit Bildung, nichts mit Wissen und ist vor allem keine Kategorie eines Vorsprungs oder eines Nachteils. Also Klugheit ist etwas, was jedem eigen ist.
Also ich würde heute sagen, bei Klugheit geht es um gesellschaftliches Wissen. Es geht darum, zu wissen, dass ich um mich herum schauen muss, um mein Leben entwerfen zu können, um es interpretieren zu können und sozusagen in der richtigen Weise führen zu können.
Klugheit wäre für mich zum Beispiel nicht das, was Thilo Sarrazin Intelligenz nennt. Klugheit wäre für mich eine Haltung, die zögern kann, die in einer Situation sich von dem Druck befreit, auf die anderen Stimmen zu hören, die man ja immer alle im Kopf hat oder die ja vielleicht sogar anwesend sind, um selber zu überlegen, was ist jetzt eigentlich angemessen. Also wäre für mich ein kluger Mensch jemand, der zurücktreten kann, für eine Sekunde vielleicht nur, um zu überlegen, was passiert hier eigentlich.
Klugheit basiert auf Fähigkeit, zu sich selber Distanz zu nehmen. In dem Augenblick, wo ich zu mir selber Distanz gewinne, bekomme ich auch einen anderen Blick aufs Außen.
Deswegen ist für mich die klügste Frau nach wie vor meine Großmutter und die hat gar nicht studiert. Aber die hatte diese große Begabung, innerhalb kürzester Zeit auszuloten, was kann ich jetzt machen, damit diese Situation friedlich endet, deeskalierend wirkt? Wie kann ich jemanden, der so am Boden liegt, vielleicht mit einem Wort aufmuntern, ohne ihn zuzuschwallen mit lauter banalen Dingen? Das wäre Klugheit.
Klugheit bedeutet Urteilskraft. Wie bilde ich Urteilskraft heraus? Durch persönliche Erfahrung, aber auch durch die Fähigkeit, mich in etwas hineinzubegeben, mich in ein Mitgefühl hineinzubegeben.
Klugheit würde in hohem Maße bedeuten, eben Wissen von der Gesellschaft und ihren Kulturen, gerade eben in Gesellschaften, in denen Mobilität, Mischung, Fremdheit natürlich zum dominanten Prinzip wird.
Mir vorzustellen, wie jemand denkt, der anders ist als ich.
Und nur wer in diesem sozialen Sinne klug ist, kann in dieser spätmodernen Gesellschaft navigieren. Also er braucht im Grunde genommen sein Navi.
Natürlich braucht es auch ein Wissen. Es schadet überhaupt nichts, viel zu wissen.
Klugheit wäre im Grunde genommen das soziale Navi des postmodernen Menschen.
Aber ich glaube, das Wissen, diese Klugheit verbirgt sich eher in Romanen als in wissenschaftlichen Abhandlungen oder Ratgebern. Denn Ratgeber haben ja leider die Neigung, auf jede Situation eine Antwort parat zu haben. Ich glaube, die Tugenden kommen da ins Spiel, wo es diese Antwort so gar nicht gibt.
Die Klugheit ist kein Priesterwissen, ist kein Philosophenwissen, ist kein wissenschaftliches Wissen, sondern die Klugheit ist die Anwendung der Selbstdistanz auf seine eigene Umwelt. Das ist sozusagen die Fähigkeit, Informationen so zu verarbeiten, dass ich mit dem Leben sozusagen besser fertig werde.
Klarheit.
Geradlinigkeit.
Verschwiegenheit.
Kreativität.
Geduld.
Einfühlungsvermögen.
Hochherzigkeit.
Wahrhaftigkeit.
Versenkung.
Offenheit.
Großmut.
Selbstvertrauen.
Die Gerechtigkeit.
Wir gehen ja davon aus, dass bestimmte Gerechtigkeitsvorstellungen als eine Art Empfinden anthropogen sind, dass sie sozusagen zur menschlichen Grundausstattung gehören, weil diese Vorstellung in fast allen religiösen Überlieferungen und in fast allen Gesellschaftsmodellen als Grundvoraussetzung sozusagen enthalten ist. Wir wollen gerecht sein.
Gerecht ist so zu handeln, dass niemand durch meine Willkür in Mitleidenschaft gezogen wird. Den Abgleich zu leisten gegenüber meiner Umwelt. Eigene Handlung immer im Zusammenhang der Rechte anderer zu reflektieren.
Gerechtigkeit ist etwas Abstraktes, aber die Haltung der Gerechtigkeit in einer Situation mit Freunden oder dem eigenen Kind ist etwas, was immer direkt mit mir zu tun hat. Deswegen müssen Tugenden verkörpert werden, wie eine Körperhaltung.
Das Gewähren von etwas jemandem, also man gewährt jemandem ein Recht auf etwas, man gewährt jemandem auch das Eigentum auf etwas, man gönnt ihm das. Das Gönnen ist das bewusste Loslassen zugunsten von jemandem. Und dieser Aufwand des Gönnens hat natürlich immer zu ringen mit der Missgunst, mit dem eigenen Egoismus, mit der eigenen Gier.
Weil in vielen Situationen wir generell finden, gerecht ist das, was mir am besten tut.
Wir sind überzeugt, dass unser Anspruch gerechtfertigt ist. Wir können ja wie Michael Kohlhaas diesen Anspruch so weit tragen, dass wir quasi daran selber zerbrechen. Aber auch dort treffen wir immer auf den anderen. Wir sind ja sozusagen mit der Gerechtigkeitsfrage immer in einem sozialen Kontext. Es gibt bei jeder Gerechtigkeitsproblematik eine Abwägung von Ansprüchen, eine Abwägung von Gütern.
Dass es unterhalb der Ebene von Gesetzen etwas gibt, was bei mir anfängt, das liegt, glaube ich, in den Tugenden begraben.
Es gibt tausende Gerechtigkeitsstreits heute vor deutschen Gerichten. Was ist sozusagen fair? Das müssen heute Richter entscheiden und sie können es in aller Regel nie zum allgemeinen Wohlwollen entscheiden. Eine Partei fühlt sich immer ungerecht behandelt.
Die innere Haltung der Gerechtigkeit unterscheidet sich ja von den äußeren Gesetzen, die Gerechtigkeit in einer Gesellschaft schaffen sollen. Denn jeder von uns weiß, wir können gar nicht so viele Gesetze haben, dass in unserem Alltag sich Gerechtigkeit einstellt. Jeder von uns kennt Situationen, wo er entweder findet, dass hier ist gerade sehr ungerecht abgelaufen, oder wenn man ehrlich ist, wo man selber auch sehr ungerecht wird. Gerecht zu sein heißt für mich, auch Dinge in eine Waage zu bringen. Sich auch an denen zu orientieren, mental, die schwächer sind.
Dass es nicht auf allgemeine normativen Setzungen ankommt, sondern dass das eine unmittelbare Erfahrungsgröße ist. Und viele haben ja ein ganz unmittelbares Reagieren darauf, wenn sie ungerechte Situationen empfinden, Empörung. Ja? Empörung steigert den Blutdruck. Vor Empörung werden viele Leute in der Tat wirklich rot. Das ist so eine sozusagen impulsive Reaktion darauf, dass wir das Gefühl haben, es ist eben nicht nur allgemeine Gerechtigkeit nötig, sondern konkrete Gerechtigkeit. Und für viele Leute, für viele Menschen heute besteht der Alltag aus vielen Ketten von kleinen Ungerechtigkeiten.
Es gehört auch zum Gerechtigkeitsgedanken wahrscheinlich dazu, womöglich gerechtfertigte Rechte abzutreten. Also nicht darauf zu bestehen, im Interesse des Ganzen sagen, okay, ich trete ab von meinen eigentlich gerechten Ansprüchen.
Also ich glaube, die Gerechtigkeitsdebatten, die uns über 2000 Jahre nie verlassen haben, werden uns in der Zukunft eben noch sehr viel mehr beschäftigen, nämlich Vorstellungen darüber, wie möglichst viele unterschiedliche Kulturformen möglichst gleichermaßen sich darstellen können, gelebt werden können und auch gleich behandelt werden.
Gerechtigkeit ist auch ein globales Thema. Was heißen faire Preise
für den Verbraucher hier, aber auch für den Produzenten in Afrika und Asien. Thema Kinderarbeit. Wie sind Arbeitsbedingungen in der ehemaligen dritten Welt? Das sind ja alles Gerechtigkeitsthemen, die vielleicht noch vor 30 Jahren noch gar nicht am Horizont waren.
Freigebigkeit.
Unbestechlichkeit.
Urteilskraft.
Nachsichtigkeit.
Gnade.
Vertrauen.
Großmut.
Redlichkeit.
Feinfühligkeit.
Lauterkeit.
Barmherzigkeit.
Mitgefühl.
Das Maßhalten.
Tugendhaft zu sein hieß eigentlich immer, maßvoll zu sein. Das ist, sag mal, von den Kardinaltugenden, die fast nur dich selbst betrifft, dein Dich-Selbst-Haben regelt. Wie gehe ich mit meinen Ressourcen um? Wie gehe ich mit meinem Körper um? Wie gehe ich auch mit meinen Wünschen um?
Maß wird ja als Haltung des Verzichts begriffen. Ich glaube im Gegenteil, dass Maß überhaupt erst die Haltung des Genusses ermöglicht. Dass das bis in die religiösen Ernährungsrituale eingezeichnet ist. Es geht um einen vertieften Lebensgenuss. Es geht darum, dass nicht alles gleich schmeckt. Es geht darum, dass diese Geschmacksneutralität von allem, also nicht nur von Essen, sondern von allen Gütern, die wir haben, plötzlich wieder intensiv wird. Und deswegen ist Maßhalten eigentlich eine Haltung, die zu Genuss führt.
Wir haben einen sehr aktuellen Begriff eigentlich von Mäßigung als einen moralischen Diskurs innerhalb der Gesellschaft, bei dem im Mittelpunkt steht, soll und muss Mäßigung nicht eben auch dazu dienen, Mittelwerte sozusagen zu ermitteln, damit die Gesellschaft an ihren Polen sich nicht zu weit voneinander entfernt.
Maßhalten hat ja eine enorme sozialpolitische Sprengkraft auch. Denn man muss sich immer klar machen, meine Maßlosigkeit führt zum Zwangsverzicht von anderen.
Man begründet ja das eigene mehr damit, dass die andere Gruppe auch mehr bekommen habe. Was verdient eine Berufsgruppe? Warum? Geht es um die Verwaltung von Lebenschancen? Dann müssten eigentlich erzieherische Berufe an der Spitze der Pyramide sein. Oder geht es eben um Kapital? Dann ist das Kapital an der Spitze und in dieser Situation befinden wir uns. Aber es ist immer eine relative Debatte, die Verbindungen herstellt zur Situation anderer.
Die heutige Gesellschaft beruht ja auf Mehrwert, auf Zuwachs, auf Verführung und auf Eroberung von Märkten, nicht nur global, sondern auch national. Wir sind sozusagen permanent, wenn wir uns die Frage des Maßes vorstellen, permanent mit dieser Verführungssituation konfrontiert.
Nun halten wir ja unser System in letzter Instanz nicht wirklich für intelligent. Ja, wir sagen ja gut, wir wissen, das industrielle Schwungrad, das Schwungrad der Dienstleistungen muss angetrieben werden. Auf der anderen Seite reden wir, wie ich finde, noch viel zu wenig im Blick auf Banker- und Managergehalter von Mäßigung. Die Leute, die ja entscheiden, sind also offensichtlich nicht damit zufrieden, dass sie viel Entscheidungsgewalt haben und damit ja im Grunde genommen über soziale Macht verfügen, wie wenige andere. Aber offenbar reicht das eben in diesem Elitenbereich noch nicht, sondern es muss in der Tat noch dieses Geldliche dazukommen, also sozusagen dieses in Gold aufgewogen werden. Das ist im Grunde genommen ja eine alte feudale Figur. Früher ließ sich der König, wenn er Geld brauchte, in Gold aufwiegen und sagte, so viel bin ich wert. Ich wiege meine 100 Kilo und dieser Teil meiner Herrschaft hat diese 100 Kilo Gold jetzt sozusagen aufzubringen.
Die innere Maßlosigkeit, die sich dann auch äußert, zum Beispiel durch Kaufzwänge oder die Überschuldung, die auch Leute eingehen, die eigentlich genug zum Leben haben, ist ja so ein Zeichen. Also die innere Maßlosigkeit, die heißt, ich will mehr, ich will mehr, ich will mehr, ist immer verdächtig, weil man die Dinge gar nicht mehr genießen kann.
Wir müssen eigentlich kaufen, wir sollen konsumieren und gleichzeitig müssen wir in dieser permanenten Verführungssituation unser Maß trotzdem finden. Den Tugendbegriff wieder zu retten bedeutet eigentlich, in der eigenen Freiheit wieder eine Maßstäblichkeit zu entdecken und in sich selber Grenzen vorzufinden oder auch Ansprüche vorzufinden, die auch berechtigt sind.
Zurückhaltung.
Ausgewogenheit.
Demut.
Bescheidenheit.
Ausgeglichenheit.
Sparsamkeit.
Dankbarkeit.
Selbstbeherrschung,
Genügsamkeit,
Sanftmut,
Leidenschaft,
Keuschheit,
Schlichtheit,
Feinfühligkeit,
Erfülltsein.
Sie hörten Wozu Tugend? Über Gerechtigkeit, Tapferkeit, Klugheit und Maßhalten von Matthias Baxmann. SWR-Produktion 2011.